Ihr seht hier an der Überschrift, ja, worum es heute geht. Ich hoffe nicht, dass ihr diese bösen Überlegungen habt, aber als ich hier den Bibeltext oder den Bibelabschnitt für die heutige Predigt gelesen habe, mehrmals durchgelesen habe, ist mir diese Überschrift einfach so eingefallen. Wir sind im Markus-Evangelium und da gehen wir ja mit 7 Meilenstiefeln durch. Also das heißt, wir haben große Textabschnitte, damit auch wir auch mal wieder ein anderes Buch haben. Aber heute sind wir in Kapitel 11, Vers 27 bis Kapitel 12, Vers 12. Das ist unser Text. Und wenn wir dann den lesen, dann werden wir auch sehen, dass es einmal um böse Absichten geht und böse Überlegungen gegenüber dem Herrn Jesus. Das ist der erste Abschnitt. Und dass der Herr Jesus sich dann aber auch zurückhält, dass er sich da nicht offenbart. Es geht da auch um seine Person und um seine Autorität. Und zum anderen werden wir dann auch sehen, dass der himmlische Vater die Bosheit der Menschen über ein für uns, wir werden es dann auch sehen, für uns fast unerträgliches Maß gewähren lässt. Also er lässt die Bosheit des Menschen ja so lange gewähren, dass wir denken, das kann doch nicht sein, bevor er dann eingreift. Also wir werden zwei unterschiedliche Abschnitte sehen. Einmal den Umgang des Herrn Jesus mit bösen Überlegungen und dann der Umgang des himmlischen Vaters auch wieder mit bösen Überlegungen und Absichten. Und ja, bevor wir hier dann in dieser Weise starten, bitte ich euch nochmal aufzustehen und ich möchte Gott um seine Hilfe bitten. Himmlischer Vater, wir wollen jetzt dein Wort lesen. Das Wort, was dein Sohn den Zuhörern und den Jüngern gegeben hat. Und wir möchten dich herzlich bitten, dass du uns hilfst für unser eigenes Leben, dass wir erkennen, was wichtig ist. Treuer Herr Jesus, du hast gesagt, dass du der Meister bist. Und wir wollen hören. Sprich in unser Herz und Leben. Durch diesen Text. Amen. Gut, also, zuerst Markus 11, 27 bis 33. Und sie kamen wiederum nach Jerusalem. Und als er im Tempel umherging, traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sprachen zu ihm, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir antwortet, so will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen, vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, dann fürchteten sie das Volk. Denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da erwiderte Jesus und sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Warum fragen diese Obersten wohl nach der Vollmacht von dem Herrn Jesus? Ich denke, um eigentlich den Zuhörern zu zeigen, dass der Herr Jesus gar keine Vollmacht hätte. Sie, nämlich die obersten Priester und Schriftgelehrten, kommen von verschiedenen theologischen Schulen. Sie alle hatten wieder einen Lehrer, einen Rabbi über sich, der ihnen geholfen hatte, die Schriften zu verstehen. Also sie waren in einer Tradition. Deshalb die Frage: Wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Sie denken natürlich an irgendeinen Rabbi. Ja? Der Herr Jesus kam nicht von einer Schule. Er hatte keinen Rabbiner über sich. Er war für sie ein Quereinsteiger in Sachen Theologie. Er war gar nicht ausgebildet. Sein Anspruch, quasi irgendetwas über Gott zu sagen, war für sie nichtig. War es denn grundsätzlich eine böse Frage? Hier, in welcher Vollmacht tust du dies? Nein, ich denke nicht. War nicht böse. Es ist schon wichtig zu erkennen, wer vor mir steht und in welcher Autorität er das sagt. Also wenn jetzt hier jemand hereinkäme und würde sagen, ja, also die Versammlung ist aufgelöst oder so, dann muss ich wissen, ist es einfach nur einer, der sich das selbst mal so sagt, oder ist das ein Polizist, ja, oder ist es der Bürgermeister? Ich muss doch wissen, wer hereinkommt. Ja? Ist es ein Kind? Ja, und es spricht dann in der Autorität eines Kindes, oder ist es eben ein Kriminalbeamter oder sowas? Nun antwortet der Herr Jesus hier nicht einfach so, ja, so und so ist das, sondern er antwortet quasi mit einer Gegenfrage. Und zwar: Was denkt ihr über den Dienst vom Johannes dem Täufer? War sein Taufen von Gott autorisiert oder war es nur ein menschliches Handeln? Und wenn es nur ein menschliches Handeln ist, dann macht es ja gar keinen Sinn. Wieso fragt der Herr nach dem, wie diese Leute über Johannes denken? Nun, weil der Johannes ja auf den Herrn Jesus hingewiesen hat. Und das sehen wir in Johannes Evangelium, das ist ja von dem Jünger Johannes geschrieben, Kapitel 1, Vers 29 bis 34. Da steht nämlich Folgendes: Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich, und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Soweit die Worte vom Johannes dem Täufer. Nun, somit ist klar, wenn die Obersten den Johannes als einen Mann Gottes anerkannt und angesehen hätten, dann wäre der Schritt zum Herrn Jesus nur ein ganz kurzer gewesen. Nun sehen wir, wie jetzt aber diese Männer taktieren. Wonach sind sie denn ausgerichtet? Es geht ihnen nicht um die Wahrheit, sondern um das, was beim Resultat, also beim Volk als Resultat herauskommen könnte. Wie wollen wir jetzt antworten? Was sagen sie denn? Nun, sie formulieren quasi eine diplomatische Antwort, dass sie es nicht wissen. Und was machen sie damit deutlich? Dass die Hüter der reinen Lehre, dass die Aufseher im Volk über die rechte religiöse Ansicht bei Johannes völlig versagt haben. Sie taktieren und haben nicht die Wahrheit im Blick und schossen sich damit selber ins Bein. Sie sagen, sie wissen es nicht. Na, aber wer es wissen sollte, müssten gerade Sie das sein. Sie sind ja die Gelehrten. Sie kennen sich doch aus. Nun gut, dann tut der Herr Jesus auch das, was er schon in Vers 29 angekündigt hat. Er bezeugt ihnen nicht, in welcher Vollmacht er handelt. Und da habe ich mir auch gedacht, wer die Hilfen Gottes, wie hier Johannes den Täufer, nicht in Anspruch nimmt, bekommt auch keine weitere Offenbarung. Wenn wir schon etwas von Gott erkannt haben, aber immer noch fragen, ja, gibt es überhaupt Gott oder nicht, ja, dann wird Gott uns nicht mehr sagen. Es sieht so aus, dass er mit uns Menschen Wege geht, und wenn wir etwas verstanden haben, dann können wir nicht durch ein komisches Leben dann sagen, na, ich habe nichts gehört, ich habe nichts gesehen. Wir können nicht, ja, durch vorgeschobene Fragen irgendwie Gott, ja, zur Seite schieben oder noch so im Fragen sein. Gott sieht unser Herz. Dabei hatten diese Leute damals, wie auch wir heute, ein schönes Versprechen von Gott. Der Herr Jesus sagt einmal, bittet. Also wenn du irgendwo Fragen hast, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Oder aus Jeremia 29, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden. Und jetzt kommt's. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Das ganze Herz bedeutet, da ist kein Nebengedanke noch, sondern Gott, ich will dich wirklich, wirklich, wirklich kennenlernen und finden. Ja, nicht so nebenbei. Ich denke mir immer auch an dies, wenn ich nur einen einzigen Autoschlüssel habe und ich müsste jemand abholen, der in 15 Minuten am Bahnhof ist, und ich finde jetzt, und ich denke, ja, das ist in meiner Tasche, der Autoschlüssel. Nein, ist nicht. In 15 Minuten soll ich aber dort sein. Und dann sage ich nicht, naja, der wird ja irgendwie sich mal finden lassen, der Schlüssel. Ja, ich gehe noch ein bisschen in der Wohnung hin und her. Nein, ich suche wirklich ganz stark. Ja, und das bedeutet ganzes Herz. Ganzes Herz bedeutet, ich bin mit allen Fasern meines Wollens dabei. Gott gibt es. Wie kann ich dich finden? Ja. Und Gott wird dann antworten und wird sagen, ja, ich werde mich dir offenbaren. Ihr Suchen aber hier in dem Bibeltext, also in der Begegnung, war aber ein Suchen, von dem sie schon von vornherein nicht ergebnisoffen waren. Ja? Also wenn wir wirklich sagen, ich will es wissen, dann kann ich nicht sagen, ich will es aber nur so wissen, sondern ich will es wissen und zwar so, wie es wirklich ist. Es sollte also das herauskommen, was sie wollten. Und auf dieses Spiel lässt sich der Herr Jesus, lässt sich Gott nicht ein. Und so lässt er diese Frage unbeantwortet. Jedoch hat der Herr noch eine andere Botschaft für sie, die auch das Volk hören sollte. Und dann lesen wir den nächsten Abschnitt, der noch ein bisschen länger ist. Da heißt es. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs empfange. Sie aber griffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen. Und den steinigten sie, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Und er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie. Und noch viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Den sandte er zuletzt und zu ihnen, auch zu ihnen und sprach: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander: Das ist der Erbe. Komm, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie, ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Wir sehen, dass es die Leute waren, die vorher den Herrn Jesus nach der Vollmacht fragten. Und dann ungut, das heißt nicht der Wahrheit nach, mit ihm gehandelt haben. Also sie haben ja gesagt, ne, wissen wir nicht. Das Gleichnis, das der Herr jetzt erzählt, galt also ihnen. Und worum geht es? Der Herr Jesus berichtet von einem Menschen, der einen Weinberg pflanzte und selbst dafür arbeitete. Also er machte das. Er sorgte dafür, dass dieser Weinberg durch Zäune geschützt wird und auch Wachtürme wurden da aufgestellt, wahrscheinlich für äußere Angriffe. Und dann hat er auch noch eine Kelter da gegraben, die Möglichkeit dann hat, also aus diesen Trauben auch Traubensaft zu gewinnen. Und dieser Mensch ist der Besitzer dieses Weinbergs. Und soll, was unschwer zu erkennen ist, Gott der Vater darstellen. Weinbergsbesitzer ist also Gott der Vater. Ihm gehört der Weinberg. Und er hat selbst auch dafür gesorgt, dass dieser gut bewacht und gepflegt werden konnte. Also ist schon alles passiert. Die Weinpächter, die müssen eigentlich nur noch in das gemachte Nest setzen. Ne? Vorher ist schon alles gemacht. Der Besitzer hat es gemacht. Nun, der Weinberg ist das Volk Israel. Es wird einmal in Psalm 80 von einem Weinstock gesagt, aber ich denke, das ist wirklich zu verbinden. Und ich möchte diesen Text lesen. Da heißt es, einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgebracht. Du hast die Heidenvölker vertrieben und ihn gepflanzt. Du machtest Raum vor ihm, dass er Wurzeln schlug und das Land erfüllte. Sein Schatten bedeckt die Berge und seine Ranken, die Zedern Gottes. Er streckte seine Zweige aus bis ans Meer und seine Schosse bis zum Strom. Also hier wird Israel, das ja das Volk in Ägypten war, ja beschrieben als Weinstock und es kam von Gott herausgeführt ins gelobte Land nach Kana. Gott hat sie geführt. Ja? Und er hat ihnen dann dort eine Heimat gegeben. Dieses Versprechen hat er ja schon einmal dem Abraham gegeben, dem Vater des Glaubens, und jetzt wurde es dann eingelöst. Jetzt ist dieses Volk nach Ägypten eben in seinem Land. Und auf der Wanderung von Ägypten durch die Wüste gibt auch Gott seinem Volk seine Gebote und Ordnungen. Und dabei geht es auch um das Priestertum. Die Priester sollen somit dem Volk die guten und hilfreichen Worte Gottes weitergeben, sie belehren und sie immer wieder auf Gott hinweisen. Sie, diese Priester, sind die Weingärtner, die den Weingarten von dem Besitzer gepachtet haben. Sie sollen den Weinberg im Sinne des Besitzers schützen und pflegen und können sich natürlich damit auch selbst ernähren, aber sie sollen den Besitzer im Blick haben. Nun sende der Besitzer Boten zu ihnen, um von der Frucht des Weinbergs seinen regelmäßigen Anteil zu empfangen, zu bekommen. Und jetzt kommt das böse Herz der Weingärtner zum Vorschein, also den Pächter. Sie wollen nicht abgeben. Nein, das gehört uns. Wir geben nichts ab. Sie handeln mit dem Weinberg, als ob sie Besitzer wären. Sie schlagen, steinigen und töten die Boten. Die Boten sind die Propheten, die Gott immer wieder zu seinem Volk geschickt hat. Und merkwürdigerweise waren vor allem die religiösen Führer die härtesten Gegner. Die härtesten Gegner der Propheten. Warum? Ihnen ist das Geld und der machtvolle Einfluss im Volk zu Kopf gestiegen. Der Besitzer hat ja seinen Gärtnern die Vollmacht gegeben. Das heißt, der Besitzer des Weinbergs hat den Weinbergspächtern Vollmacht gegeben, mit dem Weinberg auch zu arbeiten. Sie haben somit großen und vom Besitzer auch gewollten Einfluss auf den Weinberg. Jedoch meinten sie, weil der Besitzer nicht sichtbar ist, ja, Gott ist unsichtbar, ja, weil der Besitzer nicht sichtbar ist, können sie sich nun selbst als Besitzer aufspielen und nach ihrem Gutdünken handeln. Und ein ganz bekanntes Beispiel sagt einmal der Herr Jesus ihnen mitten ins Gesicht. Das steht im Markus-Evangelium Kapitel 7. Da heißt es, und er sprach zu ihnen, zu diesen Pharisäern, ja, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber, lehrt so, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt Weihegabe, ist bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Was haben sich die Weingärtner bzw. die Pharisäer oder die Priester hier ausgedacht? Alles für uns. Gott will, dass Kinder für ihre Eltern sorgen. Das ist fest. Wenn du Kind bist von deinen Eltern, dann bedeutet das ja, deine Eltern haben einen wichtigen Platz in deinem Leben. Du sollst für deine Eltern sorgen. Und jetzt haben die Priester dieses fromme Gebot eingeführt, fromme in Anführungsstriche, wo jetzt die Kinder die Erlaubnis bekommen, nichts mehr für die Eltern zu tun, sondern sie sagen über ihr Besitz Korban, das ist Weihegabe für Gottes Tempel. Und wer ernährt sich vom Tempel Gottes? Ja, das sind die Priester. Ja, das heißt, ich werde mein Teil ja nicht für dich geben, Papa, Mama, nein. Ich werde alles, was ich habe, dem Tempel geben. Und solange ich halt lebe, ja, da kann ich noch Schönes weitermachen, aber du bekommst gar nichts. So was. Ja? Und die Priester haben sich die Hände gerieben. Ja, das ist dann unser, was noch da ist. Dass Gott immer wieder seine Propheten geschickt hat, war eine Zeitspanne ja von 1100 Jahren. Der erste besondere Prophet war Samuel und lebte circa 1100 Jahre vor Christus. Und durch die Jahrhunderte hindurch schickte Gott seine Boten. Und diese wurden in der Regel missachtet und misshandelt. Und zwar von den Leuten, die vorgaben, die Besitzer des Weinbergs zu sein oder dem Besitzer des Weinbergs auch zu dienen. Und in Wahrheit dienten sie sich nur selbst. Und dann kommt jetzt der Höhepunkt in Vers 6. Der Besitzer schickt seinen Sohn. Wir wissen, wer gemeint ist. Mehr kann Gott, der Vater, nicht geben. Und wie wird dieser Sohn genannt? Den Einzigen, den Geliebten, also den vom Vater Geliebten. Können wir verstehen, warum Gott das tut? Warum sagt hier der Weinbergsbesitzer, sie werden sich doch vor meinem Sohn scheuen? Hat denn Gott, um den es hier geht, nicht gewusst, was die Leute machen? Natürlich. Der Herr Jesus kam ja als Opferlamm. Sein Weg war klar. Aber mit der Aussage in dem Gleichnis soll nicht die Ahnungslosigkeit oder Blauäugigkeit Gottes aufgezeigt werden, sondern die Niedertracht der Weingärtner. Durch dieses Gleichnis nimmt der Herr Jesus seine Zuhörer mit und erklärt ihnen, wie die religiöse Führung über die Jahrhunderte sich gegen Gott gestellt hat und wie sie unschuldiges Blut vergossen hat. Und nun sind sie im Begriff, sich am Sohn Gottes zu versündigen. Und in Vers 7 wird nun die ganze Raffgier sowie auch die Dummheit der Weingärtner offenbar. Was meinen sie? Sie meinen, alles gehört uns, wenn wir den Sohn töten. Was ist das? Und das tun sie auch. Machen sie auch. Sie töten ihn und werfen ihn aus dem Weinberg, aus Israel, dem Volk Gottes hinaus. Am Kreuz starb für sie ein Ungläubiger, ein Gotteslästerer. Und wenn er nicht im Grab von Josef von Arimathea beerdigt worden wäre, dann hätten sie ihn auf der Müllhalde vor Jerusalem verbrannt. Nun die Frage, die der Herr Jesus an seine Zuhörer stellt. Nun, was meint ihr, wie ihr mir jetzt die ganze Zeit zugehört habt? Was wird wohl der Herr des Weinbergs tun? Was wird er wohl tun? Und jeder der Zuhörer, der nur etwas Gerechtigkeit im Herzen trägt, wird sagen, dass dieses Vorgehen förmlich nach Strafe bettelt, ja? Dass es nach Strafe ruft. So kann man doch nicht mit dem Weinbergsbesitzer umgehen. Das sind böse Überlegungen hier von den Weinbergspächtern, die dann auch zur bösen Tat geführt haben. Und genau das, so sagt der Herr Jesus, macht jetzt auch der Weinbergsbesitzer. Er wird hier eingreifen. Vers, ja, hier, seine angestellten Arbeiter werden nicht überleben. Diese Leute werden sterben. Und sein Weinberg wird von anderen Leuten gepflegt werden. Als die Juden dafür sorgten, dass ihr König gekreuzigt wurde, haben 70 nach Christus die Römer Jerusalem zerstört und den Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Viele Priester starben und der Tempeldienst hörte auf. Das ist die erste Erfüllung. Wie soll das aber mit dem Weinberg weitergehen? Schauen wir Vers 10. Da steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Hier sind die Bauleute die Weingärtner. Ja, vorher ging es um die Weingärtner und jetzt nennt der Herr Jesus Bauleute. Ja. Und die Bauleute sollen eigentlich das Haus Gottes bauen. So wie die Weingärtner den Weingarten des Besitzers pflegen sollen. Die Bauleute haben jedoch den entscheidenden Stein weggeworfen und für unbrauchbar erklärt, so wie die Weingärtner den Sohn umgebracht haben. Nun ist aber dieser Stein, der ja deutlich den Herrn Jesus symbolisiert, der entscheidende Stein, der Eckstein geworden. Und nach ihm richtet sich das Haus Gottes aus. Im Weinbergsgleichnis wurde der Sohn getötet. Und im Bauwerk, wie der Sohn ja zur richtungsweisenden Grundlage vorgestellt. Was heißt das? Der Tod des Herrn Jesus zeigt auf der einen Seite die Verdorbenheit der Menschen, besonders der religiösen Menschen. Jedoch ist der Herr Jesus, der von den jüdischen Theologen verworfen oder sogar getötet wurde, zur Grundlage für den Bau Gottes geworden. Der Herr Jesus opferte sich, damit er Menschen die Schuld vergeben kann. Er opferte sich stellvertretend für die Schuld der Welt. Und jeder kommt nur ins Reich Gottes oder wird ein Teil des Weinbergs, der auf dieser Grundlage steht. Die Hirten Israels wurden durch den guten Hirten abgelöst und ersetzt. Hier in Vers 11 wird klar, dass diese Wendung sich kein Mensch ausgedacht hat. Er hatte sich das gar nicht ausdenken können. Denn dies ist vom Herrn geschehen und es ist zu wunderbar in den Augen der Glaubenden. So rettet Gott. Was war die Reaktion der religiösen Führung? Anbetung? Nein. Wut und Zorn. Sie wollen ihn ergreifen, können es aber nicht. Sie sehen ganz genau an diesen Worten, dass sie als Weingärtner mit ihrem bösen Herz gemeint sind. Der Sohn Gottes selbst stellt ihnen dieses Zeugnis aus. Und es ist dann ja auch wirklich so. Wenn Gott sagt, so bist du, dann wird der Mensch sagen, ja, das stimmt. Was können wir von den Aussagen des Herrn Jesus lernen? Wenn ich den ersten Abschnitt ansehe, dann erkenne ich, dass sich Gott von denen verbirgt, die unaufrichtig sind und die nicht wirklich die Wahrheit wissen wollen. Er verbirgt sich vor denen, deren Herz nicht wirklich Gott sucht, sondern eher taktiert. Ja? Wer im Fragen ist, ja, wo ist denn Gott, ja, wo ist denn Gott, kann man ruhig mal fragen, möchtest du es wirklich, wirklich wissen? Wirklich. Und ich würde dann auch sagen, dann sprich ein ernstes Gebet zu Gott. Er wird sich offenbaren. Das Zweite, der Herr Jesus zeigt, dass Gott unglaublich große Geduld mit seinen Menschen hat. Die bösen Arbeiter können sogar seine Boten beschimpfen, schlagen und töten und trotzdem können sie weiterleben. Selbst seinen Sohn können sie anfassen und umbringen. Aber irgendwann ist das Fass übergelaufen. Und das ist eine große Warnung an alle, die meinen, wenn ich Gott und seine Ansprüche, die er mir gegenüber hat, ständig ignoriere, aber ich bleibe gesund, ich stehe auch morgen wieder auf, mir schmeckt auch morgen noch die Semmel und so weiter, dann wird es alles schon passen. Dann ist er auf einem Trugschluss aufgesessen. Im Römerbrief Kapitel 2, Vers 4 heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte? Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Wenn Gott gütig über dich ist und du trotzdem ihn missachtest, nicht die Stelle in dein Leben setzt, die er haben soll, ja, du missachtest ihn, aber er ist weiter gütig über dein Leben. Du darfst auch morgen noch gesund aufstehen. aber die Güte Gottes soll dich zur Umkehr leiten. Denn sonst wird es schlimm mit dir ausgehen. Gott wird zu seiner Zeit das Strafgericht verhängen. Was jedoch ganz deutlich wurde, ist, dass Gott souverän handelt. Dass er die widerwärtigen und bösen Taten der Menschen zum Segen sogar für die Menschen gebraucht. Über diesen Weg wurde sein Sohn der Eckstein, an dem man sein Leben ausrichten muss. Wenn du dich als Sünder erkennst, dann komm zu Christus und bitte ihn um Vergebung und nimm ihn in dein Leben auf, damit du dein Leben nach ihm dann auch ausrichten kannst. Amen.